Erste Frage, also warum greifen solche Regelungen, die es ja schon gibt, nicht oder zu wenig in Bezug auf die digitale Welt?
Das ist eine sehr gute Frage. In der, ich würde mal sagen, der Gemeinde der Human Rights Experten, der Menschenrechtsexperten, wird genau diese Frage zurzeit ja auch diskutiert. Einerseits hat diese ganze Post-Snowden-Diskussion ja insgesamt dazu geführt, dass immer wieder nach neuen Rechten, nach neuen Konventionen, sogar nach einer neuen Charta gefragt wird. Aber andererseits muss man sich wirklich die Frage stellen, was soll da eigentlich noch drinstehen, was wir nicht schon verbrieft haben in internationalen Verträgen. Das betrifft Menschenrechte im Allgemeinen, aber auch den Datenschutz im Speziellen. Genau diese Diskussion hat es auch diese Woche gegeben. Da hat die Deutsche UNESCO-Kommission eine internationale Tagung zum Thema Menschenrechte im Internet veranstaltet. Und da hat ein Teil der Experten gesagt, wir brauchen keine neuen Rechte. Was wir brauchen, ist eine Operationalisierung und Durchsetzung der vorhandenen Rechte. Operationalisierung meint, dass man die Rechte auf Privatheit, auf Datenschutz, auf spezifische Kontexte im Internet anwendet und guckt, was das genau bedeutet, etwa im Kontext ja privat bereitgestellter sozialer Netzwerke. Wie muss man Menschenrechte operationalisieren, damit sie in den Terms of Service, den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die uns Anbieter wie Facebook ja vorlegen, die wir sozusagen, mit denen wir uns einverstanden erklären müssen, um dort überhaupt mitmachen zu dürfen. Das ist also der erste Punkt. Spezifisch anwenden auf solche Kontexte. Und der zweite Punkt ist, wie kontrollieren wir Compliance? Das heißt, dass solche Vereinbarungen dann auch tatsächlich eingehalten werden. Gerade auf der internationalen Ebene ist beides, eben die Umsetzung und die Kontrolle der Einhaltung, ein massives Problem, weil dafür gibt es ja faktisch kein Personal oder keine Organisation, die das leisten könnte.
Wie sehen Sie das, Frau Hofmann, persönlich? Reichen diese übergreifenden Regelungen? Geht es jetzt wirklich vor allem um die Umsetzung im Konkreten?
Mir leuchtet das ein. Ich muss dazu sagen, dass bei dieser UNESCO-Veranstaltung die Meinungen dazu geteilt waren. Manche Leute fanden, ja, wir sollten noch mal eine eigene Charta aufsetzen und tatsächlich digitale Rechte definieren. Mich persönlich hat das nicht überzeugt. Ich bin auch der Auffassung, allerdings muss ich dazu sagen, dass ich keine wirkliche Expertin zu Datenschutz- und Menschenrechtsfragen bin, aber mich hat es auch überzeugt, dass es eigentlich darum gehen muss, die ja sehr weitreichenden Rechte, die wir haben, tatsächlich auf ihre Einhaltung zu kontrollieren und speziell eben auf Kontext konkrete Umgebungen im Internet anzuwenden. Das ist der eine Punkt. Und der andere, dem wir uns sicher widmen müssen, sind die ganzen Beschränkungen dieser ja sehr wohlklingenden Rechte, nämlich dann, wenn es beispielsweise um nationale Strafverfolgung geht. Ein Problem, das ist Stichwort Vorratsdatenspeicherung, ist ja, dass die Strafverfolgungsbehörden und auch die nationalen Sicherheitsbehörden in immer größerem Umfang sozusagen Ausnahmeregelungen für sich in Anspruch nehmen, um ihrem eigenen Geschäft nachzugehen. Und da stellt sich die Frage der Proportionalität. Die kann man allerdings nicht auf internationaler Ebene beantworten, diese Frage, sondern das muss man tatsächlich national aushandeln oder eben für uns Europäer in Brüssel auf der europäischen Ebene.
Wurden denn auch Ideen formuliert, wie man eben wirklich konkret unten an der Basis eben diese Grundrechte einhalten und kontrollieren kann, international zum Beispiel? Das scheint ja im Internet ziemlich schwer zu sein.
Das wird man jeweils mit den Anbietern solcher Plattformen tun müssen. Man muss sich mit denen zusammensetzen, man muss durch deren Geschäftsbedingungen durchgehen und sagen, sorry, aber das entspricht nicht der europäischen Gesetzgebung. Und dann muss man eben auch solche Regelungen durchsetzen. Vereinzelt sehen wir das ja auch schon. Wir haben ja vor allem in Deutschland auch sehr mutige Datenschützer, die dann auch mal gegen Facebook klagen. Und sowas muss vermutlich von der, ich sag mal, Ebene einzelner Behörden weg und systematischer betrieben werden. Ich denke, dass die ja im Werden begriffene neue europäische Datenschutzregelung so ein Ort ist, wo das zurzeit ausgehandelt wird. Da sieht man ja auch, dass wir es immer wieder zu tun haben mit unterschiedlichen Rechtskreisen, die dann aufeinander knallen. Das ist vor allem jetzt zwischen Europa und USA, wo ja die meisten Online-Service-Provider beheimatet sind, ist das ganz augenfällig, dass wir es mit vollkommen unterschiedlichen Regelungen auch in der Rechtstradition zu tun haben und die stoßen dann so aufeinander, dass sowohl die Unternehmen Schwierigkeiten haben, diese miteinander zu versöhnen, aber auch wir Nutzer eben schnell Opfer davon werden.
Dennoch gibt es ja schon seit langem die Mahnung aus Brüssel, dass sich eben die vor allem amerikanischen Internetunternehmen eben an europäisches Datenschutzrecht halten müssen. Und man hat aber so ein bisschen den Eindruck, allzu viel ist noch nicht passiert. Liegt das daran, dass diese Gesetze so unterschiedlich sind oder liegt das an einer mangelnden Sensibilität in der Politik oder was ist der Grund für dieses langsame Tempo?
Also es gibt ja dieses sogenannte Safe Harbor Abkommen, das speziell für die Rechte europäischer Nutzer im Zusammenhang mit amerikanischen Serviceangeboten geschaffen worden ist. Und von dem sagen inzwischen alle, dass das keine gute Lösung ist. Und das scheitert weniger an den Prinzipien als an der konkreten Umsetzung. Und hier muss man sagen, dass viele amerikanische Unternehmen ja vor allen Dingen auch deshalb diese Regelung verletzen, weil sie laut amerikanischem Recht die gar nicht einhalten können. Es ist ja, wie wir in den letzten Monaten immer wieder erfahren haben, so, dass wenn amerikanische Unternehmen Daten von nicht-amerikanischen Nutzern rausgeben, sie uns das gar nicht mitteilen dürfen, sondern laut amerikanischem Recht sind sie gehalten, Anfragen von Geheimdiensten tatsächlich geheim zu halten. Und unter diesen Bedingungen können wir, glaube ich, verhandeln, solange wir wollen. Da werden wir nie auf einen grünen Zweig kommen. Das ist ein großes, ungelöstes Problem. Aber ich glaube, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, dass da neue Konventionen in diesem Kontext gar nicht weiterhelfen, weil das zeigt wirklich auch das Safe Harbor Abkommen. Die Krux liegt in der Implementierung.
Was kann denn politische Regulierung da überhaupt noch leisten oder was kann sie nicht leisten? Wo sind die Grenzen von Regulierung?
Also man kann das schwer so allgemein beantworten. Ich denke, in einigem Umfang kann man tatsächlich durch europäische Gesetzgebung schon auch Einfluss nehmen auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Dienstleistungsangeboten nicht europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen kann man auf diese Weise ohnehin regulieren, aber das Problem ist ja, dass vieles von dem, was wir gerne wollen, von nicht europäischen Unternehmen angeboten wird. Also man kann da schon einiges tun, aber an seine Grenzen stößt es tatsächlich dort, wo es um Geheimdienstaktivitäten geht, weil die wiederum sich an unsere ganzen Regulierungsbemühungen ja sich darum nicht sonderlich kümmern. Und da wird jetzt immer häufiger die Frage aufgeworfen, ob wir tatsächlich eine neue internationale Konvention brauchen für die Aktivitäten von Geheimdiensten. Da ist bislang immer gesagt worden, das ist überhaupt politisch nicht durchsetzbar, aber im Kontext der Snowden-Affäre und den möglichen Auswirkungen, die das ja nicht nur auf unsere individuellen Freiheitsrechte hat, sondern auch auf das Geschäft, also die Geschäftsaktivitäten von Unternehmen, vielleicht tut sich da doch mal was. Und damit sind wir dann bei einer Konvention angelangt, die tatsächlich durch nichts anderes bislang abgedeckt worden wäre, weil eben das Handeln von Geheimdiensten bislang international gar nicht geregelt ist. Das wäre dann tatsächlich ein neuer Sachverhalt, der zu regeln wäre und nicht einer, der bestehende Rechte auf den digitalen Kontext zuschneidet.
Klingt danach, dass das wirklich auf Regierungsebene verhandelt werden müsste.
Ja.
Eine Kritik seitens der Unternehmen besteht ja immer darin, dass sie halt die Daten brauchen, um sich technisch, geschäftlich weiterzuentwickeln. Wo, ab wann wird eine technische Entwicklung verhindert oder individuelle Freiheit vielleicht auch wieder eingeschränkt, wenn man zu starke Datenschutzbestimmungen hat?
Also eins muss man mal sagen, wenn man sich beschäftigt mit das, was wir heute Big Data nennen, also der Aggregation und Analyse immer größerer digitaler Datenmengen, dann wird man feststellen, dass die meisten Start-ups in diesem Bereich tatsächlich in den USA sitzen und nicht bei uns. Und das hat was mit Datenschutzbestimmungen zu tun. Unsere Datenschutzbestimmungen sind so, dass viele der Geschäftsmodelle, die dort ausprobiert werden, bei uns überhaupt nicht funktionieren würden. Darüber müssen wir uns klar sein, dass unsere Regelungen bestimmte Märkte auch verhindern. Wenn man sich allerdings im Einzelnen anguckt, was diese Startups sich als Geschäftsmodelle überlegen, kann einem auch tatsächlich das Gruseln kommen. Und das ist vielleicht gar nicht so schlimm, dass diese Geschäftsmodelle hier nicht funktionieren. Ich kann Ihnen da viele Beispiele nennen, weil das einfach so gruselig und faszinierend zugleich ist, was sich im Bereich Big Data entwickelt. Also tatsächlich ist es so, dass bestimmte gesetzliche Regelungen Märkte ausschließen. Aber das ist auch eine Entscheidung, die wir, denke ich, als Europäer sehenden Auges treffen. Und jetzt fehlt mir noch mal der zweite, was war der erste Teil der Frage?
Da haben Sie eigentlich schon beantwortet, dass technische Entwicklung verhindert wird oder auch individuelle Freiheit wieder eingeschränkt wird, wenn man zu starke Datenschutzbestimmungen hat.
Also individuelle Freiheiten, das sehe ich erstmal nicht. Ich würde eher sagen, dass wir tatsächlich bestimmte, also nicht unbedingt Technikentwicklungen, aber Anwendungen von Big Data, die verhindern wir mit unseren Regelungen. Soll ich dazu noch mal ein Beispiel nennen?
Ja, bitte, ein besonders gruseliges, bitte.
Also ein besonders gruseliges besteht darin, dass ein kalifornisches Unternehmen anbietet, faktisch die private finanzielle Situation des eigenen Netzwerks, also der Leute, mit denen man über soziale Netzwerke und Ähnliches vernetzt ist, deren finanzielle Situation sozusagen aufzubereiten, sodass man damit zur Bank gehen kann und sagen kann, meine Einkommenssituation ist gerade nicht so toll, aber ein Großteil derer, mit denen ich vernetzt bin, denen geht es finanziell viel besser. Sie können deshalb davon ausgehen, dass es mir auch bald besser geht und deshalb diesen Hypothekenkredit zu Vorzugszinsen geben, den sie mir andernfalls nicht geben würden.
Und diese Daten werden nach amerikanischem Recht legal beschafft?
Offenbar ja.
Klingt aber auch danach, dass wir im Grunde eine Wertediskussion brauchen beim Umgang mit Big Data, was wir wollen, was man wissen darf und was nicht.
Ich glaube, dass Big Data uns noch ganz lange beschäftigen wird. Sicher einerseits unter dem Gesichtspunkt, wie viel von unseren persönlichen Daten wollen wir tatsächlich Dritten für kommerzielle Zwecke zur Verfügung stellen. Aber ich glaube auf der anderen Seite, dass Big Data auch die grundlegenden Prinzipien unseres Datenschutzes tatsächlich in Frage stellt. Darüber wurde am Rande dieser schon erwähnten UNESCO-Tagung gesprochen. Man muss sich auf Dauer tatsächlich fragen, ob dieser Fokus auf persönliche Daten und individuelle Entscheidungsfreiheit tatsächlich ein angemessener ist in einer Umgebung, in der in immer größerem Stil tatsächlich jeden Tag große Datenmengen produziert und verarbeitet werden. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Ist nicht das Individuum überfordert mit der Frage, ob es alle seine Daten Facebook zur Verfügung stellen will, ja oder nein, angesichts der Tatsache, dass die Mehrheit der erwachsenen deutschen Bürger Mitglied bei Facebook ist und deshalb eine Entscheidung dagegen tatsächlich auch ein sozialer Ausschluss größerem signifikanten Umfangs ist? Müssen wir nicht solche Fragen sozusagen eine Ebene höher regeln, nämlich nicht mehr auf der Ebene des Einverständnisses von Individuen, sondern tatsächlich eher auf der Ebene von Organisationen, welche Daten die sammeln, wie lange sie die aufheben und wofür sie sie konkret verwenden können. Das ist eine Frage, die sich stellt. Insofern ist nicht nur das Individuum betroffen von Big Data, sondern es gibt hier tatsächlich auch neue Regulierungsfragen, die auftreten und die sowas wie möglicherweise einen paradigmatischen Wandel im Datenschutz auch auslösen werden mittelfristig. Auch wenn unsere derzeitigen Datenschutzverhandlungen in Europa noch das Individuum und dessen individuelle Freiheitsrechte in den Vordergrund stellen.
Was aber auffällt bei dem Aufruf der Schriftsteller, auch jetzt gegen Massenüberwachung, ist, dass es ja immer eigentlich eine intellektuelle Elite ist, die sich empört. Und man fragt sich, wie weit in der Bevölkerung überhaupt das Bedürfnis nach Schutz gegen Überwachung ausgeprägt ist. Meiner Meinung nach nicht allzu groß. Liegt das vielleicht daran, dass vielleicht der Einzelne die Gefahr, die für ihn persönlich ausgeht, noch nicht sieht, weil noch die krassen Beispiele dafür fehlen?
Ja, ich habe persönlich das schon öfter gesagt, dass ich denke, was fehlt bislang, ist die konkrete Erfahrung von Betroffenheit, entweder für einen selbst, individuell oder auch im Familien- oder Freundeskreis. Das ist das eine, was fehlt. Und das zweite, was, glaube ich, noch nicht hinreichend verstanden worden ist und weil das ja auch sehr komplex ist, tatsächlich eine Weile dauern wird, bis das jeder für sich realisiert ist, dass es ja gar nicht um das individuelle Tun geht bei Big Data, sondern dass man eigentlich selber Teil einer statistischen Verteilung ist. Meinetwegen, man ist arbeitslos, wohnt in einer Gegend, die nicht so großartig ist und damit kommt man plötzlich in das Gesichtsfeld derer, die potenziell irgendwas tun. Das heißt, man kann individuell sich gar nicht davor schützen, verdächtig zu werden, weil es um das individuelle Handeln nur zum Teil geht. Es geht tatsächlich um Indikatoren und deren statistische Verteilung. Und das ist schon dramatisch gefährlich, weil es sich komplett außerhalb der individuellen Kontrolle bewegt. Das ist das eine Problem, dass man das nur schwer nachvollziehen kann, dass nicht das in eigene Verhalten beurteilt wird. Und das zweite Problem ist tatsächlich das der Vernetzung. Wir haben ja im Zusammenhang mit den Aufdeckungen von Snowden immer wieder gelesen, dass Geheimdienste Beziehungen zwischen Leuten beobachten. Das heißt, jemand ist suspekt und dann guckt man an, mit wem der zu tun hat. Das ist sozusagen der erste Schritt ins soziale Netzwerk. Aber inzwischen gucken sich Geheimdienste auch an, was sozusagen die Beziehungen zu den Verdächtigen wiederum, welche Beziehungen die zu Dritten und zu Vierten haben. Und damit ist sozusagen der Einzugsradius möglicher Verdächtiger, die beobachtet werden müssen, so groß geworden, dass kaum mehr jemand nicht in diesem Umfeld ist. Und das, weil das auch eine gewisse intellektuelle Strapaze ist, sich das sozusagen runterzurechnen auf die eigene Lebenswelt, wird das noch eine Weile dauern, bis das sozusagen Allgemeingut geworden ist.
Aber denkbar wäre doch auch eine Art der Betroffenheit, dass zum Beispiel die Kassiererin im Supermarkt plötzlich feststellt, dass ihr Arbeitgeber ihre Krankenakte ausspionieren kann oder ähnliches und daraufhin Entscheidungen trifft.
Ja, wobei ich sagen würde, es ist insofern ein anderer Fall, weil die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerin ja tatsächlich bei uns geregelt sind. Aber das Tun der Geheimdienste bewegt sich ja außerhalb unserer normalen Regulierung. Zwar gibt es dort auch Gesetze, aber wie wir festgestellt haben, halten sich Geheimdienste nicht unbedingt daran und sie finden Schleichwege, indem sie eben Daten austauschen mit den anderen Geheimdiensten, die unserer Gesetzgebung nun gar nicht mehr unterliegen. Das ist ja eine der großen Quellen datenschutzlichen Handelns heute, dass tatsächlich Geheimdienste nicht nur auf der europäischen, sondern auch auf der internationalen Ebene im großen Stil zusammenarbeiten und sozusagen die Daten jeweils der Ausländer, die sie sammeln dürfen, miteinander austauschen und damit ihr Portfolio an Daten über Bürger insgesamt quasi komplettieren.
Jeanette Hofmann, herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte, bitte.